Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ich habe von Schwester Schubert einen Anruf bekommen, ob ich am 2. Januar hier die Gemeinde bedienen kann, und habe natürlich dann zugesagt. Den Text zu meiner Predigt finden wir in Matthäus 6. Vers 10a. Matthäus 6, Vers 10a. Das sind nur drei Worte. Dein Reich komme. Das ist ja zugleich unsere Jahreslosung für 2016. Dein Reich komme. Mit dieser Bitte des Vaterunsers werden wir aufgerufen, um das Kommen des Reiches Gottes zu beten. Dies soll unser sehnlichstes Gebetsanliegen sein. Welche Bedeutung hat das Reich Gottes für uns? Das Reich Gottes steht ganz im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Er nennt das Evangelium das Wort vom Reich. Seine Gleichnisse beziehen sich alle auf das Reich Gottes. Vom Reich Gottes spricht der Auferstandene während der 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt mit seinen Jüngern. Im griechischen Grundtext steht für Reich der Ausdruck Basileia, und das heißt zu Deutsch Königsherrschaft. Zu einem Reich gehört also ein König als Herrscher. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott als König herrscht und wo alles göttlich zugeht. Darauf hofften schon die jüdischen Frommen zur Zeit Jesu, die sich somit dem alttestamentlichen Zeugnis von der Königsherrschaft Gottes anschlossen. Jesus aber sagt, dass sich mit seiner Verkündigung die Menschen nun auf das unmittelbar anbrechende Reich Gottes einzustellen haben. Gottes Herrschaft aber ist nur da, wo Gott persönlich gegenwärtig ist, wo sein Geist unmittelbar schafft und gestaltet. Als Jesus einmal gefragt wurde von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er mit Lukas 17, Verse 20 und 21. Wir wollen das lesen. Lukas 17, 20 und 21. Da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesus ist. Es ist kein weltliches Reich mit irdischer Macht und Herrlichkeit. Ist der Allmächtige nicht unmittelbar am Werk, so ist es falsch, ein noch so frommes Tun als Bau des Reiches Gottes zu bezeichnen. Ich habe hier ein Wort von dem Theologen Kröker. Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Das Neue Testament beginnt nicht mit der Verkündigung, dass die Gottesherrschaft schon immer da gewesen sei, sondern mit dem Ruf, sie ist jetzt genaht. In Matthäus 3, Vers 2 lesen wir, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das setzt voraus, dass vorher eine andere Herrschaft bestand. Dieses andere Reich ist widergöttlich, dämonisch. Die ganze Welt steht unter der Herrschaft dämonischer Gewalten. Darum nennt Christus den obersten Dämonen den Fürsten dieser Welt. Wenn aber Gottes Herrschaft kommt, räumt er mit der Macht der Dämonen auf. Das Reich Gottes ist der beginnende neue Weltlauf mitten in diesem Zeitlauf. Wenn das Reich Gottes kommt, handelt es sich niemals bloß darum, dass einzelne Menschen fromm oder gläubig werden und dann nachträglich zusammenkommen. Das Reich Gottes ist von vornherein etwas Ganzes. Von Anfang an wird hier ein Gesamtleben neu geformt. Gerade das gemeinsame Leben der Menschen hat im Reich Gottes ein ganz anderes Gesicht als in den Weltzuständen. Das Kommen des Reiches Gottes bedeutet im Neuen Testament letzten Endes den Beginn eines neuen Zeitlaufs, den Anfang eines neuen göttlichen Weltzustandes, in dessen Wirkungsbereich alle Völker gezogen werden. Das Reich Gottes bedeutet die Lösung aller Weltprobleme und aller Welträtsel. Es kommt von oben herab, vom Himmel, wie es im Propheten Daniel geschildert wird, als ein Stein, der herabfällt und alles Widergöttliche zertrümmert. Gottes Reich wird nicht ein Reich neben anderen Reichen sein. Gottes Reich ist ein Reich des Geistes und deshalb ewig. Es wird sein, wenn kein anderes Reich mehr da ist. Gottes Reich ist ein Reich der Gnade, das der gläubige Beter erlebt. Es ist ein Reich der Herrlichkeit, wie noch kein Auge es gesehen und kein Ohr gehört hat. Es ist Gerechtigkeit, Wahrheit, Friede, Freude, Liebe und Glückseligkeit. Dieses Reich kommt. Es kommt auch ohne unser Gebet. Zu uns selbst aber kommt es nur durch unser aufrichtiges, ernstes Gebet. Nur dem, der bittet, wird aufgetan. Was tun wir außer unserem Gebet für das Kommen des Reiches Gottes? Jesus sagte, vor seiner Wiederkunft werde gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Nehmen wir daran Anteil? Halten wir uns bereit für den Augenblick, da Gott auf unser Gebet hin zu uns kommt und uns als seine Werkzeuge gebrauchen will oder Mittel und Opfer von uns fordert. Gottes Reich wird erst dann kommen, wenn die Heilsbotschaft von seiner Gnade über die ganze Erde gegangen ist. Somit rücken wir das Ereignis in die Nähe, wenn wir uns Gott weihen und ihm Seelen gewinnen. Das Reich kommt, dass dein Reich komme, diese Bitte schließt in sich das Gebet: Herr, mach mich williger, tüchtiger, erfolgreicher in deinem Dienst. Schenke mir mehr Glauben, mehr Liebe, mehr Hoffnung, mehr göttliches Leben, mehr Frucht des Geistes. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er ist allmächtig. Bei ihm finden wir Hilfe und Rettung, Glück, Frieden und Ruhe. Siehe, ich mache alles neu, spricht er. Im Reich Gottes wird alles Alte vergangen sein. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Alle Kennzeichen der Herrschaft Satans müssen zuvor bei jedem persönlich überwunden werden. Dann tritt das Reich Gottes auch bald in äußere Erscheinung als Ergebnis des Lebenswerkes Jesu, als Sieg seines Kampfes und Lohn seines vollkommenen, sündlosen Lebens, als Frucht der völligen Gottergebenheit. Und wir sollten uns immer prüfen, ob wir wirklich von reinem Herzen und mit inbrünstigem Verlangen bitten: Dein Reich komme. Lasst uns doch über den Sinn der zweiten Bitte nachdenken. Lasst uns hören, was Ralf Luther in seinem neutestamentlichen Wörterbuch über den Sinn der zweiten Bitte des Vaterunsers schreibt. Also in seinem neutestamentlichen Wörterbuch schreibt er auf Seite 211: Der Sinn der zweiten Bitte. Warum bitten wir, wenn wir sprechen, dein Reich komme? Wir bitten darum, dass der Allmächtige persönlich eingreife in unsere Zeit und unser Leben göttlich gestalte. Wir bitten um das Hereinbrechen seiner Schöpferkraft in unser leibliches, seelisches und geistiges Dasein zur Heilung aller Schäden. Wir bitten um die Überstrahlung unseres lichtlosen Wesens durch den Lichtglanz von oben, um die Durchbrechung jedes dämonischen Bands. Wir bitten um die Befreiung aller in diesen Weltzuständen Entrechteten oder in ihrer Eigenart Unterdrückten von allem Druck, der auf ihnen lastet, und um die Wiederherstellung ihrer anerschaffenen göttlichen Würde. Wir bitten um den Geist des Dienens für alle Mächtigen, Begabten und Bevorzugten. Wir bitten um die Gewissheit der Sendung, um Vollmacht, um das unmittelbare Stehen vor der Majestät, um klare Befehle für alle, die Gott dienen. Wir bitten um völliges Mobilsein für alle, die zum Dienst berufen sind. Wir bitten endlich um den zweiten Advent Christi, der den neuen Zeitlauf und die Weltvollendung Christi bringt. Ich habe zum Beginn meiner Predigt gesagt, das Reich Gottes ist dort, wo Jesus ist. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann ist das gleichbedeutend, wenn wir beten, Amen, ja, komm, Herr Jesu, nach Offenbarung 22, Vers 20. Also, unser Gebet, unsere Bitte soll sein, dein Reich komme. Und wir wissen, dass er kommt. Wir predigen und sagen ja schon lange, er kommt bald. Aber trotzdem müssen wir eben Geduld haben. Wir müssen auch warten können. Aber es ist gewiss, dass er kommen wird. Und darauf freuen wir uns. Amen.